die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext vor aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 2, die Verse 23 bis 25. Und ehe der Prophet Elisa ging hinauf nach Bethel, und als er den Weg hinanging, kamen kleine Knaben zur Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm: Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf. Und er wandte sich um, und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Wald und zerrissen 42 von den Kindern. Von da ging er auf den Berg Karmel und kehrte von da nach Samaria zurück. Heiliger Vater, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, nach dem Schrecken dieser Predigtlesung sitzen Sie zum Glück. Liebe Schwestern und Brüder, man hat natürlich die Frage sofort: Wie kann eine so garstige, eine geradezu so böse Geschichte in die Bibel kommen? Was hat eine solche Geschichte mit dem Gott zu tun, den wir mit Vater anreden? Handelt es sich nicht offensichtlich um den alttestamentlichen Gott, der Vergeltung und der Rache übt und dessen Existenz durch den Vater Jesu Christi endgültig als überwunden angesehen werden muss? Schleppen wir also auch diese Geschichte wie einen Ballast mit uns herum, der abgeworfen gehört, und endlich die Botschaft von der Güte und der Barmherzigkeit Gottes zur vollkommenen Entfaltung bringen kann? Liebe Gemeinde, wir gehen nun jetzt ganz langsam vor. Ich bitte heute um Geduld und versuchen, den Sachverhalt zunächst einmal dieser Geschichte zu verstehen. Der Prophet Elisa, es ist der von Gott berufene Nachfolger des Propheten Elia, kommt den Weg von Jericho nach Bethel, einem Ort, der 10 Kilometer, also Bethel 10 Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Nun liegt Jericho im Jordantal, 1134 Meter tiefer als Bethel. Der Anstieg auf den letzten 3 Kilometern beträgt noch einmal 161 Meter. Und da müssen an der Stadtmauer kleine Knaben, so heißt es hier, im heutigen Umgangsdeutsch Jungs, ja, gesehen haben, wie der Prophet, wahrscheinlich schwer atmend, sich nähert. Und als er nahe genug heran war, etwa auf Rufweite, sodass er ihn hören kann, dass er die Jungs hören kann, da verspotten sie ihn und sagen: Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf. An dieser Stelle, liebe Gemeinde, ein biologiegeschichtlicher Einschub zum Thema Glatze und Haartracht. Ich könnte das jetzt weglassen, aber dann haben wir 3 Minuten gespart an der Predigt. Aber ich dachte, das ist so selten, dass man so etwas hört, dass ich das eben auch noch hier anbringe. Dass vor 4000 Jahren die Männer eine Glatze hatten, ist durch dieses Zeugnis bewiesen, das wissen wir. Heute wissen wir sogar durch biotechnische Genanalysen, warum das so ist, warum den Männern und leider oft sogar in jungen Jahren die Haare einfach ausfallen, während die Frau die Haare oftmals bis ins hohe Alter behalten. Wir wissen warum. Man kann über dieses schöne und würdevolle Kennzeichen von Mädchen und Frauen philosophische Überlegungen anstellen oder auch nur wie über eine Geschmackssache über die Sache hinweggehen. Jedenfalls war es schon damals so, dass Frauen sich schmückten und zierten und kostbare Parfums verwendeten und auch durch ihre Haartracht zu gefallen suchten. Jesus Christus ließ sich die Zuneigung einer Sünderin gefallen, die im Hause eines Pharisäers ihn aufgesucht hatte, die mit ihren Tränen seine Füße benetzte und sie mit ihren Haaren trocknete. Lukas 7, da steht das. Darum gibt es im Neuen Testament die Mahnung an die Frauen, in dieser Hinsicht Zurückhaltung zu üben, um nicht durch übertriebene äußere Persönlichkeitspflege verführerisch zu wirken. Dass das Haar als Zierde der Frau aber überhaupt nicht gezeigt und durch ein Tuch bedeckt werden soll, wie es bei vielen Muslimen üblich ist, entspricht in gar keiner Weise der Würde von Mädchen und Frauen. Das Wort Kopftuch kommt im Koran nicht vor. Die Verhüllung wirkt eben nicht wie ein Schutz vor männlicher Begierde, sondern erreicht das Gegenteil. Sie weckt die Frage, mit wem habe ich es da zu tun? Wer steckt wohl hinter der Verhüllung von Kopftuch und Burka? Dieses Verbergen impliziert also den Wunsch, es nicht mit einer dressierten Statue, sondern mit einer eigenständigen Person zu tun zu haben, die man zwar gänzlich verschieden, aber doch als gleichberechtigten, ebenbürtigen Vater gegenüber anerkennen möchte. Mit dem ganz natürlichen Wunsch, einen Menschen zu sehen, mit dem ich rede, und nicht bloß seine Verpackung, wird das Begehren geradezu eher geweckt als unterdrückt. In keiner anderen Religion spielt darum die allgemeine Sexualisierung bis in die Gesetzgebung hinein eine so wichtige und oft tragische Rolle wie im Islam. Nach diesem Einschub, das waren die 3 Minuten, doch noch näher. Nach diesem Einschub nun zurück zu den Jungs, die den Propheten Elisa als Glatzkopf verspotten. Wir würden sagen, ein Jungenstreich, typisch, gepaart mit einem gewissen Maß an Dummheit und auch an Aufsässigkeit. Wer hat darunter nicht zu leiden? Lehrer aller Schulgattungen leiden unter dieser Ungezogenheit und Widerborstigkeit so sehr, dass gerade in diesem Beruf wie in keinem anderen die meisten psychischen Erkrankungen zu beklagen sind. Wer hätte nicht schon oft gewünscht, dass offensichtlichen Pflegeln und Raudis nicht bloß durch Worte, als wären sie in den Wind gesprochen, auf die sie sowieso nicht hören, ermahnt werden, sondern dass durch eine verordnete Vollmacht dieser freche Spuk sofort unterbunden werden kann. Wobei natürlich das Verständnis für den jugendlichen Übermut keineswegs fehlen darf und soll. Nun bitte ich, liebe Gemeinde, um etwas Geduld, wenn ich aus meiner persönlichen Erfahrung zu erklären versuche, was ich damit sagen will. Wir beide, meine Frau und ich, sind in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Unsere Freiheiten als Kinder, Freiheiten, waren in eine christliche Lebensordnung eingebunden. Dabei hat, wie ich bekennen muss, mein Vater als Angestellter im Bergbau uns Kinder zu streng erzogen. Ich sage das nachträglich. Wenn wir etwa in den 20er oder 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts mit den Kindern der Nachbarn auf der Straße spielten und er hatte nur einmal gerufen, kommt rein, dann brachen wir sofort innerhalb von wenigen Sekunden das Spiel ab und kamen. Weil wir wussten, er duldet keinen Ungehorsam. Darum waren seine Strafen auch selten, weil wir wussten, was uns droht. Und dann haben wir immer trotzdem im Gehorsam unsere Freiheiten gehabt. Und Züchtigungen kamen ganz selten vor, weil wir Gehorsam gelernt hatten. Und dann haben wir unseren Vater geehrt und auch geliebt, der jeden Morgen um 4 Uhr in der Nacht aufstand und ohne Mittagspause bis abends um 22 Uhr durcharbeitete, um seine große Familie mit meist mehr als 10 Personen am Tisch ernähren zu können. Was wissen heute Kinder von Gehorsam und Ehrerbietung? Wer die Entwicklung der Pädagogik nur einigermaßen verfolgt hat, erinnert sich noch daran, wie Tugenden wie Fleiß, Gehorsam, Ordnung abwertend als Sekundärtugenden bezeichnet wurden. Ich weiß noch sehr gut, wie ich als Landesjugendpfarrer für Schleswig-Holstein Schulen besuchte und mit den Direktoren sprach, weil ich ihren Beschwerden nachgehen wollte. Meine Mitarbeiter des Landesjugendamtes, Pastoren, Psychologen, Diakone, Gemeindehelferinnen, hatten in den oberen Klassen Religionsunterricht erteilt und dabei Gespräche mit den Schülern geführt. Und einige Direktoren, Schuldirektoren, behaupteten nun, dass durch diese Gespräche über Freiheit und Selbstbestimmung die Kinder gegen ihre Eltern und die Schüler gegen ihre Lehrer beeinflusst würden. Diese Beeinflussung hätte dann zu einer Entwicklung geführt, die die Vollmacht von Eltern und Lehrern, von Vorgesetzten und Untergebenen untergrub. Und erschwerend käme noch hinzu, dass eine Bestrafung für Fehlverhalten der Schüler einfach unmöglich geworden sei. Man gehorchte gar nicht und anfassen durfte man sowieso schon niemanden, weil dann sofort eventuell eine gerichtliche Gegenklage erfolgt wäre. Zudem wurde meistens ihr Fehlverhalten auch noch entschuldigt. Also weißt du, lieber, und dann kommt der und der, der mal vor Gericht stand und die Richterin oder der Richter sprachen, weißt du, das liegt an deiner unzureichenden Erziehung, aber da kann man auch nichts machen. Deine Mutter muss ja arbeiten und dann hat sie zu wenig Zeit für dich. Oder das lag an der beengten Umwelt. Du wohnst doch da und da, Häuserblocks noch und noch, kein Grün, keine Freiheit und nicht. Also dieses ganze Milieu hat dich so geprägt, dass du eben mal ausbrechen musst. Das lag an deinen mangelnden Sprachkenntnissen, weißt du, weil du einen Migrationshintergrund hast und so weiter und so weiter. Die Strafe bestand oft nur in einer verständnisvollen Ermahnung, die überhaupt keinen Erfolg zeitigte. Demgegenüber vertritt der Predigtext, den ich gelesen habe, eine gänzlich andere Lehre, nämlich, dass bei Nichtbefolgung der Gebote Gottes zunächst einmal eine Strafandrohung zum Bekenntnis unserer Kirche gehört. Jetzt muss ich etwas Lutherisches zitieren, auch in einer reformierten Kirche. Die Auslegung der 10 Gebote werden bei Luther so erklärt am Schluss der Gebote. Was sagt nun Gott von diesen Geboten allen? Da heißt es: Gott droht zu strafen alle, die diese Gebote übertreten. Darum sollen wir uns fürchten vor seinem Zorn und nicht wieder solche Gebote tun. Und was wird aus diesem Bekenntnis gemacht? Es hat sich eine Meinung entwickelt, dass Gott zwar Strafen androhen kann, aber er darf sie nicht in die Tat umsetzen. Hier haben wir zu lernen, dass dieses entschärfte und zurechtgeknetete Gottesbild nicht dem Bild der Bibel entspricht. Solche Feststellung, liebe Gemeinde, passt natürlich dem Normalbürger und dem Normalchristen überhaupt nicht. Nun gut, er gibt zu, dass Gott ein Recht zu strafen hat. Aber die Frage müsse doch erlaubt sein: Darf Gott denn so übertrieben, so brutal, so unverständlich handeln, als wolle er aus einer Bagatelle ein Staatsverbrechen machen? Die natürliche Antwort lautet bei vielen Menschen: Nein, da muss doch jeder gutgläubige Bürger, an dem Gott der Christen zweifeln und verzweifeln. Da kamen zwei Bären aus dem Wald und zerrissen 42 Kinder. Das ist doch geradezu unfasslich. Wir erinnern uns noch an die heißen Debatten um den Amoklauf eines Schülers in Winnenden, der 15 Menschen, darunter 3 Lehrerinnen, erschossen und zwei weitere Personen schwer verletzt hatte. In allen Schulen Deutschlands war dieser Vorfall plötzlich ein Gesprächsthema, wobei versucht wurde, hinter das Geheimnis dieses Geschehens zu kommen. Bei dem Meer von Blumen und brennenden Lichtern zum Gedenken an die Getöteten sah ich im Fernsehen ein Schild, das hat einer hochgehoben. Darauf stand zu lesen die Frage: Wo warst du, Gott? Hinter dieser Frage steht der Glaube oder das Gefühl oder die Einsicht oder einfach die Feststellung, Gott war nicht da. Er konnte gar nicht da gewesen sein. Denn wäre er da gewesen, dann hätte er ein solches Unheil verhindern können und müssen. Übertriebene Strafe für Bagatellen, die geradezu den Rachegedanken nahelegen, passen nicht zu dem Glauben an Gott, den Vater. Aber stimmt das? Stimmt das, fragen wir. Dazu lese ich einen Leserbrief aus der Tageszeitung vor, vom 22. Februar. Ein Herr Christian Musol, den ich nicht kenne und ich habe ihn auch nicht ausfindig machen können, schreibt, mein Leserbrief: Immer wenn bei Unglück, Leid und Katastrophen wir nach dem Warum fragen, ist auch die Frage nach Gott nicht weit weg. Wir vergessen dann aber sehr gern, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Gott gar nicht haben will. Wir nennen uns christliches Abendland, erlauben es aber nicht einmal mehr, symbolisch ein Kreuz dafür in der Schule aufzuhängen. Seien wir doch ehrlich. Über unserer Gesellschaft steht das Schild: Für Gott Eintritt verboten. Und da Gott unser Vater im Himmel ist, macht er wahrscheinlich das, was ich tue, wenn einer meiner kleinen Söhne sagt: Nicht Papa, ich selbst machen. Ich lasse ihn da machen und warte, bis er von selbst zu mir kommt. Dann fummelt der Kleine herum und wenn alles verbogen ist und nichts mehr geht, dann kommt er schließlich zu mir und sagt: Papa, du mach. Ach, wären wir doch schon so weit, dass wir uns wieder als ganzes Volk dieser himmlischen Führung anvertrauen. Würden wir doch endlich vertrauensvoll zu Gott sagen: Papa, du machen. Aber offensichtlich sind wir von dieser Haltung noch weit entfernt. Darum ist in der menschlichen Durchschnittsweisheit der letzte Schluss diese Folgerung, diese Meinung: Gott kann gar nicht da gewesen sein. So sehr man für diese Feststellung Verständnis haben kann und muss, so werden wir doch durch die Geschichte von Elisas Strafgericht eines anderen belehrt. Der Prophet, und hören Sie bitte zu, der Prophet verflucht die Kinder im Namen des Herrn. Es kann uns missfallen, so viel es will, aber durch die Worte im Namen des Herrn wird die Gegenwart Gottes in diesem brutalen Geschehen eindeutig bezeugt. Gott war nicht abwesend. Elisa handelte in seinem Namen. Wie kann das sein? Zum Glück haben wir heute nicht mehr die Vollmacht des Propheten Elisa. Denn unsere Bestrafung von Mördern, von Vergewaltigern, von Entführern und sonstigen hartgesottenen Verbrechern wäre nicht auszudenken. Nebenbei, und doch gibt es heute etwas Ähnliches. Für jeden Beichtiger in unserer Kirche gibt es die Möglichkeit, auch Sünden zu behalten, statt sie zu vergeben. Eine Möglichkeit, die für den Beichtiger sehr belastend werden kann. Doch auch, liebe Gemeinde, mit dieser Feststellung ist noch keine hinreichende Erklärung gewonnen, weil unsere Erklärungsversuche zur Frage nach der Gegenwart Gottes einfach ins Leere greifen. Unser Gefühl, unsere Vernunft wehren sich gegen Erklärungen, denen man ohne Herz und ohne Verstand einfach nur glauben soll. Folglich legt sich die Schlussfolgerung nahe: Ja, es muss sich dann um den Gott des Alten Testaments, der zum Glück durch Jesus Christus zu einem Gott des Neuen Testamentes, des Evangeliums, der guten frohen Botschaft gemacht wurde. Aber Ist der Gott des Alten Testamentes wirklich so streng und zornig? Ist er so? Zuvor muss festgestellt werden, dass bei aller Strenge der Gott des Zorns kein gefühlloser Stein, kein tiefgefrorener Rechtsfanatiker, sondern ein Gott ist, der sich erbarmt, der sich bewegen lässt, der auch Gnade vor Gerechtigkeit walten lassen kann und walten lässt. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte, Psalm 103, Vers 8. Dafür kennt das Alte Testament viele Beispiele. Hier nur eins. Als den Städten Sodom und Gomorra wegen ihrer Verkommenheit und ihrer Sünden das Strafgericht Gottes angekündigt wurde, da bittet Abraham nicht bloß für seinen Neffen Lot und dessen Angehörige, sondern er bittet um Verschonung der Städte mit der Frage: Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? 1. Mose 18. Und fast scheint es so, als würde sich Gott auf diesen menschlichen Handeln einlassen. Denn Abraham meint, es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein, die mit umzubringen doch einfach ungerecht seien. Und Gott erhört seine Bitte und sagt zu, wegen dieser 50 Gerechten die ganze Stadt zu verschonen. Aber nun beginnt das Recht das Falsche. Abraham meint, es könnten vielleicht nur 45 Gerechte in der Stadt sein. Und wiederum erklärt sich Gott einverstanden, um der 45 willen das Strafgericht zurückzuhalten. Schließlich handelt Abraham immer weiter die Zahl herunter auf 40, auf 30, auf 20. Und zuletzt sagt er, aber vielleicht sind nur 10 Gerechte in Sodom und Gomorra. Nur 10. Und Gott erklärt sich einverstanden und sagt, auch dann will ich die ganze Stadt verschonen. 1. Mose 19, 20. Und er will die Städte sogar verschonen. Der Plural, ich verschone die Städte, mehrere, ist erschreckend. Nicht nur eine Stadt, sondern alle Städte dieser Gegend gehen dann durch das Gericht unter, weil sich auch nicht 10 Gerechte fanden. Liebe Gemeinde, es war schon immer so. Unter Gottes Zorn haben auch die zu leiden, die den Zorn überhaupt nicht entfacht hatten. Andererseits, von Gottes Barmherzigkeit profitieren auch die, die die Barmherzigkeit verachten und die mit Gott gar nichts zu tun haben wollen. Denn Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Matthäus 5. Wir Christen sollten uns zunächst einmal wieder das in Erinnerung bringen. So ist es. Aber wie ist das mit dem Glauben an unseren Heiland und Retter Jesus Christus zu vereinbaren? Wie passen ein kaum zu verstehendes Strafgericht Gottes, so brutal und unversöhnlich, wie passen dies mit der versöhnungsstiftenden Liebe Jesu Christi zusammen? Man höre und staune, sehr gut. Denn Jesus Christus hat an dem Handeln, diesem Handeln Gottes nichts auszusetzen. Hören wir darum an einen Bericht aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 10, Vers 14. Dort heißt es, dass Jesus seine Jünger aussendet, um Menschen für sich und für das Reich Gottes zu gewinnen. Und dann sagt er, wenn euch jemand nicht aufnehmen und eure Rede nicht hören wird, so geht heraus aus diesem Hause und dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, dem Land der Sodoma und Gomorra wird es erträglicher gehen am jüngsten Tage als dieser Stadt. Oder denken wir an Kapernaum, der Stadt am See Genezareth. Dort hatte der Knecht des römischen Hauptmanns, hatte er den Knecht geheilt, Matthäus 8. Dort vergab er den Gichtbrüchigen, den man durch das Dach heruntergelassen und ihn vor die Füße gelegt hatte, seine Sünden und heilte ihn, machte ihn gesund. Dort rief er die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus ins Leben zurück mit dem Ruf Talita Kumi. Und dort tat er große Taten, die in der Bibel stehen. Aber die Menschen taten keine Buße und kehrten sich nicht zu Jesus Christus. Darum sagt Jesus Matthäus 11, 23, und du, Kapernaum, wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. Doch sage ich euch, es wird dem Land der Sodomer erträglicher gehen am Tage des Gerichtes als dir. Und wer ist der Richter am Tage des Gerichtes? Er selber, Jesus Christus, der diesen Urteilsspruch gefällt hat. Er kam zu uns als Erlöser. Und wir sollten sein Wort glauben, dass er auch als Richter kommen wird. Jetzt sieht es so aus, liebe Gemeinde, als ob ich jetzt hier die ganzen schweren Brocken der Heiligen Schrift zusammenstellen wollte, um wie in einem Strafpredigt Gottes den berechtigten Zorn herauszustellen. Nichts liegt mir ferner als das. Ich möchte nur bewusst machen, dass wahrscheinlich in unserer Zeit das Bewusstsein für solche schroffen, aber klaren und reinen Aussagen der Heiligen Schrift zum großen Teil verloren gegangen ist. Darum lehrt uns der Abschnitt aus dem Buch der Könige, so sehr uns auch zuwider sein mag, dass der christliche Glaube keine Angelegenheit für harmlose, liebliche, klingende Diskussionen und Gesprächsrunden, für Vorschläge zur Weltverbesserung und Optimierung gesellschaftlicher Verhältnisse, für die Verminderung autoritärer Strukturen und für die Gleichbehandlung der Geschlechter und weiter aufzuarbeiten, die Diskurse ist. Diese Geschichte ist nicht als Schreckschuss gemeint, der uns zwar zusammenfahren lässt, weil wie gibt es denn sowas in der Bibel, und schließlich in eine Endlosdiskussion führt. Nein, die würde dann ausgehen wie das Hornberger Schießen. Die Hornberger in Württemberg oder in der Schwäbischen Alb. Hornberg ist ein Städtchen. Die wollten ihren Landesherrn würdig empfangen und hatten darum mit Böllerschüssen ihn begrüßen wollen. Und dann haben sie das geübt, das Böllerschießen. Bloß als der Landeshauptmann denn kam, der Landesherr kam, da haben sie alles ihr Pulver schon verschossen. Und da war überhaupt nichts mehr. Und so geht denn das auch bei uns in den Gesprächsrunden noch aus. Da diskutieren wir wochenlang und wer weiß wie lang und es kommt kein Ergebnis. Ja, so ist es. Dieser Bibelabschnitt ist also ganz ernst gemeint. Er sollte von uns Christen als Wahrheit Gottes erkannt und angenommen werden. Das Wort irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Steht im Neuen Testament und nicht im Alten Testament. Doch gilt es für unsere Zeit, über den Ernst des Gerichtes Gottes nachzudenken. Ist die Bitte des Liedes, straf mich nicht in deinem Zorn. Das steht jetzt nicht mehr in unserem Gesangbuch, das hat in dem vorgehenden Gesangbuch gestanden. Ist diese Bitte noch aktuell? Gibt es auch heute noch den Spott, den Gott sich womöglich nicht bieten lässt und die Bären, die Gottes Gericht ausführen? Und da müssen wir bekennen, dass in dieser Hinsicht wahrscheinlich an solchen Zeichen kein Mangel besteht. In dem zitierten Leserbrief wurde behauptet, wir würden in einer Gesellschaft leben, die Gott gar nicht braucht und Gott gar nicht haben will. In dem kurzen Nachsatz, die Gott gar nicht haben will, sind Subjekt und Objekt austauschbar. Die Gesellschaft will Gott nicht und vielleicht will Gott diese Gesellschaft auch nicht. Das erste ist zutreffend. Die Gesellschaft will Gott gar nicht, braucht ihn auch gar nicht. Das zweite, ob Gott uns will, die Gesellschaft, das möge Gott von uns abwenden. Denn die heutigen Bären warten schon in Lauerstellung. Zunächst die Behauptung zur Behauptung, die Gesellschaft will eigentlich Gott nicht. Sie will gottlos leben. Diese Beobachtung kann durchaus bejaht werden. Selbst Mitglieder unserer Kirche sind von einer kaum erklärbaren Gleichgültigkeit erfasst. Die Verbindung zur eigenen Gemeinde ist locker, unverbindlich, nebensächlich, ja geradezu belanglos geworden. Man braucht doch Gott nicht, weder zum Alltag noch zum Sonntag. Natürlich erinnert man sich an ihn bei besonderen Anlässen oder in dringenden Notfällen. Das Schlimme, man ist so ausgefüllt im Leben, dass man mit dieser Situation zufrieden ist und sich wohlfühlt, weil man sich gleichzeitig in geistlicher Hinsicht an eine äußerst dünne, magere Schonkost gewohnt hat. Fettarme geistliche Kost, zubereitet in fettsparenden Pfannen, scheingekriger Zirkelthemen, die sich dann unter neuen Überschriften immer wiederholen, wird für gut und gesund empfunden, wobei man nicht mal merkt, dass wir heute oft an einer geistlichen Magersucht leiden, die lebensgefährdend wirkt. Mag sein, dass viele Amtsträger unserer Kirche durch Vermittlung gutmenschlicher Schonkost dazu beigetragen haben, dass die Verkündigung von Gesetz samt dem Zorn Gottes und von Evangelium samt der Erlösung durch Jesus Christus und seine Auferstehung vom zweischneidigen, scharfen zu einem stumpfen Schwert umgebogen und umgeschmiedet wurde, sodass nicht einmal verstanden wird, wie ernst die Geltung der Gebote Gottes und wie notwendig und lebensrettend sein Evangelium ist. Stattdessen ergeht man sich oft in vielerorts intellektualistischen Ausweichmanövern, um Antworten auf Alltagsfragen zu suchen und um ethische Lebensweisheiten zu verbreiten, deren Begründung in demokratischer Abstimmung nach hinreichender Diskussion gefunden wurde, wobei der Ernst des Rufes Gottes durch Gesetz und Evangelium unterschlagen wird. Es gibt wahrhaftig unübersehbare Zeichen, dass unser Gott niemals der harmlose Gutmenschengott war und ist, wie er ihn heute so oft gewünscht und beschrieben wird. Wer Augen des Glaubens hat, erkennt nicht bloß in dem verlorenen letzten Weltkrieg die strafende Hand Gottes. Er sieht die strafende Hand überall in der Welt. Was auszuführen hier nicht möglich ist, da müsste man einen Vortrag halten. Darum sollen hier auch keine Ausführungen gemacht werden. Aber Erdbeben, Orkane, Tsunamis, Feuersbrünste, Trockenperioden, Hungersnöte, Überschwemmungen oder was es sei, die man als Gottesgerichte deuten kann, aber nicht muss, gibt es zuhauf. Hier gilt das Urteil unseres Herrn Lukas 13. Meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen seien als andere Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Damals, in unserer Geschichte, sah das Zorngericht so aus, da kamen Bären aus dem Wald und zerrissen 42 Kinder. Man kann jetzt manche Fragen stellen und zu klären versuchen. Gab es damals überhaupt einen Wald in Israel? Wenn ja, warum verschwand er? Wenn nein, dann hat sich die ganze Geschichte sowieso erübrigt. Konnte es in Palästina damals überhaupt Bären geben? Wieso gibt es da Bären? Diese und weitere Fragen sind im Prinzip aber nebensächlicher Art und tun eigentlich nichts zur Sache. Darum brauchen wir das gar nicht zu untersuchen. Vor allen Dingen werden die Gefahren der heutigen Bären nicht erkannt. Jetzt zu den Bären. Der Atheismus tritt heutzutage nicht nur als Variante zum christlichen Glauben auf. Er geriert sich als kämpferischer Besserwisser, der in der Geringschätzung christlicher Überzeugungen sich überlegen fühlt. Solche Plattitüden wie die Aussage, Religion ist Opium fürs Volk, die hört man heute nicht mehr. Da weiß man, so primitiv darf man nicht mehr reden. Aber es ist dennoch so, dass die Abwertung von Religion und Glauben, man denke über die Fragen Religionsunterricht an den Schulen, die Abwertung Verbreitung von Religion und Glauben auch heute genauso wirkungsträchtig ist. Über Religion und unseren christlichen Glauben darf man vielleicht im Ethikunterricht noch sprechen. Beide werden aber gegenüber dem sich wissenschaftlich gebenden Atheismus unterbewertet. Das alles geschieht nicht mehr so plump wie beim dialektischen Materialismus unseligen Angedenkens, der behauptete so: Die Wissenschaft lässt keinen Raum für Mystizismus, Aberglauben und andere idealistische Vorstellungen von der Beschaffenheit der Welt. Die Wissenschaft beweist, dass es für den forschenden Menschen keine ewigen Rätsel gibt. Was uns heute noch verborgen ist, werden wir mit Sicherheit morgen wissen. Das stammt aus dem Buch Weltall Erde Mensch, das allen, die zur Jugendweihe in der DDR gehen mussten, mitgegeben wurde als Lebenslosung. Heute ist der Vorstoß des Atheismus subtiler geworden und wird unbewusst und sogar bewusst auf breiter Front von allen Medien unterstützt, dass er dabei innerhalb unserer Kirche sogar noch Unterstützung findet, ist besonders tragisch. Wie sehr sind wir den wissenschaftlichen Erkenntnissen in ihren großen Forschungsgebieten ergeben und sprechen sie nach, was zunächst ja auch richtig und gut ist oder sein kann. Aber vielfach wird nicht mehr erkannt und gespürt, dass und an welchen Stellen der christliche Glaube Schaden nimmt und verflüchtig wird. Dazu nur zwei evidente Beispiele, deren es viele gibt, die ich hier gar nicht aufzählen kann. Zwei Beispiele: das Verhältnis von Schöpfung und Evolution und das andere Beispiel, die Auferstehung Christi. Noch ganz kurz, ich komme dann zum Schluss. Es gibt Christen und Amtsträger der Kirche, die vor dem fundamentalistischen Verständnis der Schöpfungsberichte warnen. Sie warnen nicht davor, dass der Evolutionismus eine Religion geworden ist, sondern die warnen vor der Unduldsamkeit der sogenannten Kreationisten. Kreatio heißt auf Deutsch Schöpfung. Und wir sind im Prinzip alle Kreationisten, weil wir an Gott den Schöpfer glauben. Aber da warnt man vor der Unduldsamkeit, weil in Amerika irgendjemand es gibt, der natürlich dann radikal sagt: Halt, stopp, wir wollen den ganzen ethischen Unterricht nicht. Es muss bei uns Pflicht sein, Religionsunterricht an den Schulen zu hören und zu geben. Zugegeben, mein Vater war Kreationist. Er glaubte an die Schöpfung in 6 Tagen. Während ich mich mit meinen Nachbarn, mein Nachbar in Hamburg-Nienstedt, arbeitete in dem größten Forschungszentrum der Erde in CERN in Genf in der Schweiz. Der arbeitet dort als Wissenschaftler. Während ich mich also mit ihm unterhielt über den Zerfall der Protonen. Protonen zerfallen in 10 hoch 31 Jahren. Das ist 10 Quinquillionen Jahren. Demgegenüber ist die Zeit von 13,7 Millionen Jahren, so lange besteht die Erde, behauptet man heute, ein Klacks von einer tausendsten Sekunde, mehr ist das gar nicht. Und darüber unterhielt ich mich mit ihm. Und was hat mein Vater sein schlichter Glaube geschadet, dass er meinte, das war in 6 Tagen der Fall oder in 6 mal 1000 Jahren nach 92? Gar nichts. Wieso? Was hätte ihm das geschadet? Er ist selig gestorben, ja. Aber Schaden, wenn ich an Gott den Schöpfer glaube, gibt es doch wohl gar nicht. Und heute tut man so, als dürfte das gar nicht mehr sein. Als müssten wir mit der Wissenschaft mitgehen. Und was schadet es, wenn wir tatsächlich mit der Wissenschaft mitgehen? Ich habe am Anfang ja nicht Pastor werden wollen. Ich habe natürlich Naturwissenschaften studiert. Im Anfang 3 Semester nur, bevor ich dann Theologie studierte, Mathematik, Physik und Chemie. Ja gut, dann verfolge ich natürlich die Ergebnisse und erkenne sie auch an und weiß, na gut, vor so und so vielen Millionen Jahren sind dann die Dinosaurier ausgestorben und sehe dann auch dieses Gerüst im Museum. Das sehe ich alles und ich denke mir, warum sollte das nicht so sein? Denn wir nehmen dann Schaden an unserer Seele, wenn wir zwar noch anerkennen, dass das Glauben und der christliche Glaube zum Menschsein gehören, aber wegen der Wissenschaftlichkeit moderner Forschungsergebnisse nicht mehr zur Bewältigung unseres Lebens und zur Lösung der Probleme der Welt reicht. Und wir nehmen Schaden. Wenn wir in geistlicher Hinsicht noch bei unserem Glauben bleiben, ihn aber für unser gesamtes Leben von Arbeit und Ruhe, von Pflichten und Erholung, von Sorgen und Sorglosigkeit, von grauem Alltag und hohen Festen, für einen Zustand, aber nicht mehr für die, für eine Zutat, aber nicht mehr für die gestaltende Kraft unseres Lebens halten. Wir nehmen dann Schaden, wenn wir gewissermaßen schizophren leben. Wir steuern unser Leben wie ein Schiff, indem wir als Ladegut alles hineinnehmen, was wir für unser Leben nötig erachten und brauchen. Darunter ist dann auch eine Dose mit christlichem Glaubensgut für festliche Gelegenheiten und Notfälle. Und wenn Stürme kommen und uns bedrohen, die auch noch kommen können, den letzten großen Sturm im Zweiten Weltkrieg haben wir unter uns, dann fragen wir womöglich, ob wir auf dem richtigen Schiff sind. Stattdessen sollen wir gewiss sein, dass Gott unser uns geschenktes Lebensschiff selber steuert. Und die ganze Ladung sollen wir als sein Geschenk annehmen, alles, was wir haben. Und nicht bloß die Dose mit christlichem Inhalt. Denn Gott will uns ganz. Er will unser Vater sein und nicht unser Betreuer, den wir dann rufen, wenn wir es für nötig halten. Und wenn er kommen will, dann haben wir keine Zeit. Zum zweiten Beispiel, zur Auferstehung Jesu Christi. Ich hörte vor kurzem eine Predigt, in der nach der Erwähnung des Kreuzestodes Jesu Christi gesagt wurde, und nach seinem Tod am Kreuz folgt dann das, was wir Auferstehung nennen. Ich denke, Moment. Es folgt das, was Auferstehung ist, nämlich das Verlassen des Grabes und seine Erscheinung vor den vielen Zeugen. Wir bekennen einen Tatsachenglauben. Paulus schreibt, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. 1. Korinther 15. Über das, was wir Auferstehung nennen, gibt es dicke Bücher von den Theologen Boltmann und Marxen und Drewermann und Lüdemann und Boltmann, wie sie alle heißen, Boltmann angefangen, bis zu atheistischen Gelehrten, die sich einen Spaß draus machen, irgendwas zu finden und zu widerlegen. Diese Phalanx von antikirchlichen Gelehrten braucht uns nicht zu schrecken. Wohl aber muss uns erschrecken die in unserer Kirche stehende Bereitschaft, nicht mehr die Auferstehung unseres Herrn als Gottes Tat zu verkündigen und was die Auferstehung heute sagt und verheißt, sondern stattdessen das Denkunmögliche zu verkündigen. Auferstehung gibt es ja nicht. Es wird ja kein Toter lebendig. Aber dann so zu verkündigen, dass obwohl man nicht mehr glaubt, er ist lebendig geworden, trotzdem noch von Auferstehung redet und die Gemeinde verunsichert, die dann gar nicht mehr weiß, was gemeint ist. Darum, Auferstehung war immer eine Denkunmöglichkeit. Auch die Jünger haben nicht geglaubt. Alle haben gezweifelt. Die waren damals nicht so verrückt, um zu sagen, ja, dann ist er lebendig geworden. Nein, alle mussten zum christlichen Glauben gebracht werden. Alle Jünger. Alle waren geflohen. Und keiner hat geglaubt, man lese die Evangelien daraufhin durch. Nicht der Glaube hat die Auferstehung gemacht, sondern die Auferstehung hat die Jünger zum Glauben gebracht. Nun ja, es ist dann so, was nun? Wir leben aber trotzdem in einer globalisierten Welt und da bleibt doch nichts anderes übrig, als, ja, sollen wir mal sagen, einen Dialog zu führen. Man muss doch miteinander sprechen. Richtig. Und weil wir nach menschlichen Ermessen einfach das nicht vermeiden können. Wobei zu bedenken ist, dass natürlich jede Religion von sich behauptet, die absolute Wahrheit zu haben, genau wie wir auch. Das dürfen die auch. Die Antwort ist aber einfach. Was kann man dann machen? Die Antwort ist so, dann kann man nur den eigenen Glauben mit Festigkeit und Gottvertrauen vertreten. Aber in diesen Verkleidungen zeigt, an dieser Stelle liegt der religiöse Bär auf der Lauer, der sich in mannigfaltigen Verkleidungen zeigt. Seinen wahren Charakter offenbart er am deutlichsten in Islam. Denn dessen Wahrheitsbewusstsein ist so hart und unnachgiebig, dass alle, die einen anderen Glauben vertreten, als ungläubig gelten und darum auch mit Gewalt zum Glauben an Allah und seinen Propheten Mohammed gezwungen werden können. Und dann gebe ich dir, höre ich die Antwort, nein, das darf ja so nicht sein, so ist nicht richtig. Denn es gibt doch so viele ehrliche, in unserem Land integrierte und verständnisvolle Anhänger des Islam. Da können wir doch nicht alle über einen Kamm scheren. Die Leute haben recht, das ist wahr. Und zweitens, unser Grundgesetz, das wir haben, das schützt uns vor jedem bedrohlichen Bär und legt ihn an die Kette. Unser Grundgesetz ist stark genug, vor jeglichem religiösen Fanatismus zu schützen. Auch das ist wahr. Wir leiden noch keine Gefahr. Aber, schon wieder folgt ein Aber. Es lautet so, kein einziges Argument setzt die Aussagen des Koran außer Kraft. Im Koran bleibt es stehen, für alle Zeiten. Denn wer da was ändern will, der hat gleich mit dem Tod zu rechnen. Für alle Zeiten gilt, der Wille Allahs und seinen Propheten steht schriftlich da und da steht drin, die Ungläubigen sind umzubringen. Und das bleibt für alle Zeiten stehen. Und das müssen wir im Gespräch eben wissen und nicht so tun, als wäre die Gespräche eine harmlose Sache. Noch immer, liebe Gemeinde, ist die schreckliche Geschichte vom Zerreißen der 42 Kinder nicht gelöst. Ja, wie ist das mit der Liebe in Jesus Christus zu vereinbaren? Verlassen wir einmal die Geschichte des Elias und betrachten wir darum ein Beispiel aus unserer Gegenwart. Uns Deutschen ist immer die große Schuld vor Augen, die wir mit der Ermordung von 6 Millionen Juden auf uns geladen haben. Haben wir die Schuld auf uns geladen. Auch die Frauen und Kinder, die Greise und Säuglinge, Kranke und Gebrechliche, die zu diesem Unheil überhaupt nichts beitragen konnten und auch nichts beigetragen haben, sind sie alle schuldig. Dass unser Volk nicht bloß aus Verbrechern bestand und besteht, das wissen und wir heute und das weiß Gott auch. Darum soll diese Problematik nicht weiter verfolgt werden. Aber die Frage, wie konnte Gott die zum Exzess gesteigerte Machtbesessenheit nationalsozialistischer Schergen und den geradezu satanischen Vernichtungswillen gegenüber den Juden zulassen und damit unser ganzes Volk in eine Mitschuld zwängen, die Schuldige wie Unschuldige trifft? Vor allen Dingen, wie konnten die umgebrachten Juden mit der Frage fertig werden, warum allein das Judesein ein Grund für ihre Vernichtung war? Den Grund, Jude zu sein, hat Gott selber geschaffen, durch die Auserwählung seines Volkes zum Volke Gottes. Diesen Grund, den Gott geschaffen hat, lieferte der Vernichtungswillen des Dritten Reiches damals die Grundlage. Es gibt Antworten auf diese Fragen. Ob sie zufriedenstellend sind, weiß man nicht. Aber eine der falschen Antworten, von Christen gefunden und verkündet, lautet: Seit Auschwitz können wir nicht mehr zu Gott Vater sagen. Eine falsche Antwort. Wer so redet, redet am christlichen Glauben vorbei. Natürlich wurde in Auschwitz geschrien und geweint, geflucht und gejammert. Aber auch dies geschah. Es gab diejenigen, die in den letzten Minuten beteten und mit Jesus Christus sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Psalm 31, Vers 6. Dies konnte nur geschehen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben darum unseren Glauben an den dreieinigen Gott zu vertreten und zu verkündigen. Ja, der Vater Jesu Christi, der unser Vater ist, ist nun einmal kein lieblicher Gott, der weder strafen kann, noch will, noch darf. Dazu hat er jederzeit das Recht. Nur weil er selber versprochen hat, die gesamte Menschheit nicht durch eine zweite Sintflut zu vernichten, deswegen leben wir. Zweitens, ihm gehören wir, weil Jesus Christus seinen berechtigten Zorn besänftigt hat durch die Vergebung unserer Unzulänglichkeiten und Sünden. Seine Liebe zu uns Sündern hat er bewiesen durch die Todesstrafe, die er an unserer Stadt am Kreuz auf sich nahm. Ohne ihn gibt es keine Rettung im Endgericht, wenn wir vor Gott treten müssen. Darum bekennen wir Christos Kyrios, zu Deutsch, der Sohn Gottes ist unser Herr. das glauben wir und bekennen wir, weil Gott, der Heilige Geist, uns diesen Glauben schenkt, durch den wir gerechtfertigt sind und in den Himmel unverdient kommen werden. Darum soll nicht dies unsere Sorge sein und Angst. Ob und wann der himmlische Vater uns vielleicht wie in einem Schmelzofen mal läutern oder prüfen wird, sondern ob wir getrost und zuversichtlich in diesem Glauben bleiben und wachsen, damit wir getrost und zuversichtlich leben. Denn es gibt nichts, was der Herrlichkeit wert sein könnte, die an uns offenbart werden soll und uns geschenkt wird durch Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesus.